Manchmal wirkt es, als kämen Menschen mit vielem einfach durch, Überheblichkeit, Respektlosigkeit gegenüber dem Heiligen, ein Leben ohne Rücksicht auf Gott. Doch die Geschichte kennt Momente, in denen Gott sichtbar eine Grenze zieht. Daniel 5 berichtet von einer Nacht voller Genuss, Übermut und religiöser Vermischung, in der mitten im Festsaal die unsichtbare Wirklichkeit Gottes aufschien. Die Reaktion des jungen Daniel auf diese Situation zeigt, wie gläubige Menschen in einer gottvergessenen Umgebung nüchtern bleiben, Gottes Handeln deuten und mitten in Umbrüchen in Gottes Plan geborgen sein können. Gottes Heiligkeit wird nicht ungestraft verspottet. Belshazzars Fest ist mehr als ein ausgelassenes Bankett am Vorabend des Untergangs. Daniel beschreibt nüchtern, der König Belshazzar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl, und vor den 1000 trank er Wein. Das allein wäre noch kein Bruch heiliger Grenzen. Entscheidend wird die Szene, als der König unter dem Einfluss des Weins die Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem holen lässt, damit er und seine Großen daraus trinken. Gefäße, die Gott für seinen Dienst, für den Opferdienst und die Gegenwart seiner Herrlichkeit bestimmt hatte, werden in den Kreislauf einer lauten, selbstverliebten Feier gezogen. Das ist der Punkt, an dem Ausschweifung zur Verachtung des Heiligen wird. Die Sünde liegt nicht zuerst im Lärm des Saales, sondern in der Entweihung dessen, was Gott sich selbst vorbehalten hat. Sie nahmen die Gefäße, die für die Anbetung Gottes in seinem heiligen Tempel in Jerusalem bestimmt waren, und verwendeten sie zur Götzenanbetung. Das war eine Verhöhnung der Heiligkeit Gottes. Von 1. Mose an zieht Gott eine klare Linie zwischen heilig und gewöhnlich, zwischen dem, was seinem Namen gehört, und dem, was der Mensch nach eigenem Gutdünken nutzt. In den Gefäßen des Tempels verkörperte sich diese Unterscheidung sichtbar, sie gehörten in die Sphäre seiner Anbetung, an den Ort, wo er seinen Namen wohnen ließ. Wenn Belshazzar sie nun benutzt, um die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein zu rühmen, dann verwandelt er Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes in Requisiten eines Götzenfestes. Ausschweifung vor Gott ist darum nicht nur moralischer Kontrollverlust, sie ist geistliche Blindheit dafür, dass es in dieser Welt Dinge, Zeiten und Räume gibt, die nicht in die Logik des Konsums, der Selbstdarstellung und des religiösen Synkretismus eingepasst werden dürfen. Belshazzar handelte nicht im luftleeren Raum. Die Geschichte seines Vaters Nebukadnezar stand ihm vor Augen. Nebukadnezar war erniedrigt worden und aß Gras wie die Rinder, und sein Leib wurde benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. Hinter diesem drastischen Gericht stand eine Lektion über den Stolz menschlicher Herrschaft und die Heiligkeit des Gottes, der keinen Rivalen neben sich duldet. Belshazzar wusste darum, dass dieser Gott Grenzen setzt, doch er ignorierte diese Erkenntnis in dem Moment, als der Wein ihn freimütig machte und die heiligen Gefäße nur noch wie glänzendes Festgeschirr erschienen. Gottes Heiligkeit zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er kalt, distanziert oder empfindlich auf äußerliche Formen reagiert. Heilig heißt, er gehört sich selbst, er genügt sich selbst und er hat das Recht, über alles zu bestimmen, was seinen Namen trägt. Wenn er heiligen Raum, heilige Zeiten und heilige Zeichen setzt, schützt er damit nicht ein religiöses System, sondern die Wahrheit über sich selbst. Wenn Menschen das, was ihm geweiht ist, in den Dienst fremder Götter stellen, verwehren sie ihm die Ehre, die ihm zusteht, und erzählen eine andere Geschichte über die Welt, als ob Götzen und Menschen gleichermaßen Anspruch auf Gottes Eigentum hätten. Genau hier zieht Gott eine Linie. Daniel 5 zeigt, wie ernst er es nimmt, wenn sein Name, seine Zeichen und sein Eigentum zur Bühne menschlicher Selbstinszenierung und Götzenverehrung werden. Der König Belshazzar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl, und vor den 1000 trank er Wein. Belshazzar befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränkten. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Gottes Heiligkeit ernst zu nehmen heißt, sich von der Logik Belshazzars zu lösen, nicht alles, was verfügbar ist, gehört automatisch in den eigenen Gebrauch, und nicht alles, was Gott uns anvertraut, darf in menschliche Selbstdarstellung umgebogen werden. Wer lernt, im eigenen Leben zwischen dem, was Gott geweiht ist, und dem, was alltäglich ist, zu unterscheiden, entdeckt eine neue Freiheit, nicht alles ausschöpfen zu müssen, sondern manches bewusst vor Gott zu lassen. So wird Ehrfurcht nicht zur engen Moral, sondern zu einer Haltung, die Gottes Nähe achtet und im Innersten spürt, dass sein Name, sein Wort und die Zeichen seiner Gegenwart kostbar sind. In dieser Haltung wächst Mut, gegen den Strom einer kulturgewordenen Beliebigkeit zu leben, und zugleich Trost, der Gott, dessen Heiligkeit nicht verspottet werden kann, bewahrt auch die, die sich an ihn halten. Gottes Hand schreibt in unsere Geschichte hinein. Mitten in der ausgelassenen Nacht, in der sie Wein tranken und die Götter aus Gold und Silber rühmten, geschieht das Unerwartete. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Gott wartet nicht, bis der Rausch verrauscht ist. Er unterbricht das Fest, während es seinen Höhepunkt erreicht, und markiert die Palastwand mit einer Schrift, die niemand lesen kann. Die Hand, die schreibt, macht sichtbar, was bisher verborgen blieb, über dieser Geschichte, über diesem König, über diesem Reich steht ein anderer, der zählt, prüft und beschließt. In dem Augenblick, als sie Wein tranken und ihre Götter priesen, erschienen die Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Die Reaktion Belshazzars zeigt, was es bedeutet, wenn Gottes Gericht auf einmal nicht mehr nur eine Idee ist. Da geriet der König Belshazzar in großen Schrecken, und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich, und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Eben noch war er der souveräne Gastgeber, der die heiligen Gefäße austeilen lässt. Im nächsten Augenblick wird er zum verängstigten Menschen, dem die Knie schlottern und dem alle bisherige Selbstsicherheit entgleitet. Alle seine Weisen, Beschwörer und Zeichendeuter stehen vor der Schrift und sind doch blind. So entlarvt Gott die Grenzen menschlicher Weisheit, sie mag vieles deuten, aber die Sprache seines Gerichts und seiner verborgenen Wege erschließt sich ihr nicht von selbst. Der Mensch spürt, dass etwas über ihm entschieden wird, aber er kann es ohne Gottes Offenbarung nicht verstehen. Erst Daniel, der seit seiner Jugend gelernt hatte, sich innerlich von Babylon abzusondern und sein Ohr auf Gott zu richten, kann die Schrift lesen. Bevor er die Worte erklärt, schaut er zurück und legt den Finger auf die verdrängte Geschichte, Nebukadnezars Hochmut, seine Erniedrigung und seine späte Anerkennung der göttlichen Herrschaft. Daniel erinnert Belshazzar daran, dass er all dies wusste und dennoch sein Herz nicht gedemütigt hat. Gottes Schrift an der Wand ist deshalb nicht nur ein plötzlicher Blitz des Gerichts, sondern der Abschluss einer langen Linie des Redens, Rufens und Warnens. In den Worten Mene, Mene, Tekel Afasin verdichtet sich, was Gott schon lange vorbereitet hat, deine Tage sind gezählt, dein Gewicht ist geprüft, dein Reich wird geteilt. Hinter der persönlichen Verwerfung Belshazzars steht jedoch eine größere Bewegung. Mit dem Fall Babylons und dem Aufstieg der Meder und Perser bahnt Gott seinen Weg mit seinem Volk. Unter der neuen Herrschaft werden Dekrete erlassen, die den Rückweg nach Jerusalem öffnen und den Wiederaufbau von Tempel und Stadt ermöglichen. Was auf der Oberfläche wie ein politischer Umsturz erscheint, ist in der Tiefe eine Wendung in Gottes Wirtschaft. Die Schrift an der Wand spricht darum zugleich in zwei Richtungen, sie richtet den König und öffnet einen Weg für die Heimkehr der Weggeführten. Gottes Hand schreibt nicht nur Ende, sie schreibt auch Anfang, mitten durch die Linien menschlicher Geschichte, Machtblöcke und Sicherungssysteme hindurch. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes, und der König sah die Hand, die schrieb. Da geriet der König Belshazzar in großen Schrecken, und seine Gesichtsfarbe an ihm veränderte sich, und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Die Schrift an der Wand erinnert daran, dass Gott unsere Tage kennt und unsere Wege prüft, lange bevor wir es merken. Sie befreit von der Versuchung, sich an scheinbar unerschütterliche Systeme, Sicherheiten oder eigene Pläne zu klammern. Wenn Gottes Hand in die Geschichte hineinschreibt, wirkt das zunächst erschütternd, doch es eröffnet zugleich neue Wege, die menschlich nicht absehbar sind. In diesem Licht wird es möglich, äußere Erschütterungen nicht nur als Verlust zu sehen, sondern als Teil eines größeren Handelns Gottes, der sowohl richtet als auch heimführt. Das Vertrauen, dass er die Linien unseres Lebens und unserer Zeit in seiner Souveränität führt, macht nicht passiv, sondern innerlich ruhig und wach, bereit, seine Schrift zu suchen und zu deuten, wo andere sie nur als bedrohlichen Schatten an der Wand wahrnehmen. Lernen statt wiederholen, geistlich reif werden in einer gottlosen Umgebung. Zwischen Nebukadnezar und Belshazzar liegen nicht nur Jahre, sondern zwei sehr unterschiedliche Weisen, mit Gottes Eingreifen umzugehen. Nebukadnezar musste durch einen tiefen Absturz gehen, bis er erkannte, dass alle Bewohner der Erde wie nichts geachtet werden und Gott allein souverän handelt. Sein Weg führt durch Erniedrigung, Verlust und inneres Zerbrechen, und doch endet er in einem Lob Gottes. Belshazzar hingegen steht am Ende einer Linie, er kennt die Geschichte seines Vorfahren, doch sie bleibt für ihn bloße Information. Daniel hält ihm vor, dass er sein Herz nicht gedemütigt hat, obwohl er alles wusste. So wird Belshazzars Ausschweifung zu einem wiederholten Fehler, nicht zu einem einmaligen Ausrutscher. Für Daniel war das, was Nebukadnezar widerfahren war, eine Lektion, nicht nur für Nebukadnezar selbst, sondern auch für all seine Nachkommen. Deshalb erinnerte Daniel Belshazzar in tadelndem Ton an die Lektion seines Vorfahren. In dieser Gegenüberstellung liegt eine ernste, aber heilsame Warnung. Es gibt ein Wissen um Gottes Handeln, das das Herz nicht verändert. Man kann Geschichten vom Gericht und von der Gnade Gottes kennen, sie erzählen und analysieren, und doch innerlich unberührt bleiben. Geistliche Reife beginnt dort, wo Gottes Reden, Gottes Korrektur und die Beispiele anderer nicht an der Oberfläche abgleiten, sondern das eigene Innerste erreichen. Die Frage, die sich in Belshazzars Geschichte verbirgt, lautet deshalb weniger, was weißt du? Sondern, was lässt du an dich heran? Wo erlaubst du, dass frühere Wege, eigene und fremde, dir zu einer demütigen Weisheit werden, die dich vor Wiederholungen bewahrt? Daniel ist das Gegenbild zu Belshazzar. Schon jung entschied er, sich nicht von der Tafel des Königs prägen zu lassen, sondern seinen inneren Maßstab von Gott herzunehmen. Dieses frühe Jahr zur Absonderung war kein spektakulärer Akt, sondern eine leise, konsequente Ausrichtung. Viele Jahre später steht derselbe Daniel vor Belshazzar, unbestechlich, klar und ohne Angst um seine eigene Position. Deine Gaben mögen dir bleiben, und deine Geschenke gib einem anderen, sagt er, bevor er die Schrift deutet. Was ihn dazu befähigt, ist nicht geniale Begabung, sondern ein Herz, das lange zuvor gelernt hat, nicht von den Delikatessen Babylons zu leben, sondern von der Treue Gottes. Gerade weil Daniel von jungen Jahren an innerlich auf Gott ausgerichtet war, konnte Gott ihn als Zeugen in einer Umgebung gebrauchen, die seine Heiligkeit kaum achtete. Er lebte mitten in der Kultur, arbeitete im Verwaltungsapparat des Reiches, sprach die Sprache seiner Umgebung, und doch blieb sein Inneres nicht von denselben Kräften bestimmt, die Belshazzar in die Selbstüberhebung trieben. In dieser unspektakulären Treue wächst geistliche Reife, durch das Ernstnehmen von Gottes Korrekturen, durch das Aufnehmen der Lektionen anderer und durch die Bereitschaft, sich nicht durch Zeitgeist und äußere Sicherheiten definieren zu lassen. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen dürfte, was tust du? Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, deine Gaben mögen dir bleiben, und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und ihm die Deutung mitteilen. Geistlich zu lernen, statt Fehler zu wiederholen, bedeutet, Gottes Handeln in der eigenen Biografie und in der Geschichte anderer nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. Es wächst eine stille Weisheit, wo Erfahrungen, eigene und fremde, vor Gott bewegt werden und das Herz bereit bleibt, sich neu ausrichten zu lassen. In einer Umgebung, die Gottes Heiligkeit wenig achtet, wird diese Haltung zu einem leisen Widerstand gegen die Mechanik der Wiederholung. Sie schenkt inneren Halt und macht fähig, wie Daniel nüchtern, klar und frei von inneren Bindungen zu sprechen. So darf die Hoffnung wachsen, dass Gott auch heute Menschen formt, die mitten in einer babylonischen Welt nicht in Bitterkeit oder Resignation enden, sondern in einer reifen, demütigen Treue, durch die andere den Weg zu ihm besser erkennen. Herr Jesus Christus, vor dir werden alle Feste der Selbstüberschätzung und alle Mauern der Sicherheit durchsichtig, und deine heilige Gegenwart legt offen, was in unseren Herzen ist. Du siehst, wo wir das, was du geheiligt hast, Zeit, Beziehungen, deine Gemeinde, dein Wort, in unsere eigenen Pläne einspannen und deine Heiligkeit aus dem Blick verlieren. Vergib uns unsere Blindheit und unser Herz, das deine Warnungen so schnell vergisst. Lehre uns, die Lektionen, die du andere gelehrt hast, nicht leichtfertig zu übergehen, sondern sie als liebevolle Korrektur auch für unser Leben anzunehmen. Stärke in uns den Geist Daniels, der nicht von äußerem Glanz leben musste, sondern in der Verborgenheit mit dir verwurzelt war und in dunklen Zeiten deine Gedanken aussprechen konnte. Lass uns erkennen, dass deine Hand auch über den Umbrüchen unserer Tage steht und dass nichts deinen guten Plan mit deinem Volk hindern kann. Erfülle uns mit heiliger Ehrfurcht und zugleich mit der Gewissheit, dass wir in deinen Händen sicher sind, gezählt, aber nicht verworfen, geprüft, aber in Christus angenommen. So bewahre uns vor Hochmut. Amen.